Liebe Freunde des politischen Feuilletons, diesmal habe ich mich mit einem Thema beschäftigt, das nicht kultureller Natur ist, sondern wirklich politisch. Es hat viel mit meiner eigenen Biografie zu tun, weil ich bin natürlich in der Zeit aufgewachsen und politisch aktiv, zumindest wach gewesen, in der die Diskussion über die Zukunft der Kernkraft sehr zentral in der deutschen Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat. Und vor dem Hintergrund spreche ich mich klar gegen eine Verlängerung der Laufzeiten der verbliebenen drei Atomkraftwerke aus. Und der Text dazu, den ich dazu geschrieben habe, der lautet wie folgt: Tiefes Loch gesucht, 1 Million Jahre haltbar. Erinnern Sie sich noch, wie wir alle vor gut 10 Jahren vor dem Fernseher saßen und fassungslos das Kollabieren der Blöcke des Atomkraftwerks Fukushima in Japan beobachteten, das Rauschen der Tsunamiwellen, das Schwappen des verseuchten Wassers? Erinnern Sie sich noch an die Tage und Wochen nach dem vertuschten Super-GAU von Tschernobyl im Frühjahr 1986, als in vielen Lebensmittelmärkten Geigerzähler bereitstanden, damit man die Strahlenbelastung der Milch unserer Kühe, der Pilze aus unseren Wäldern, der Erdbeeren von unseren Feldern, des Fleisches aus unseren Ställen messen konnte? Erinnern Sie sich noch, als alle halben Jahre, immer dann, wenn ein Transport von Atombrennstäben nach oder aus Frankreich anstand, tausende Polizisten Bahnstrecken sichern mussten, damit ein Zug mit hochgiftigem Atommüll unser Land durchqueren konnte? Es sind diese Bilder der Unfreiheit, Szenen des Erschreckens und des gesellschaftlichen Streits, die wir mit der Atomenergie verbinden. Wer jetzt davon spricht, dass eine Verlängerung der Laufzeiten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke ein Mittel sein könnte, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, der sollte sich an diese Szenen erinnern. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, sagte der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner am 27. Februar diesen Jahres in seiner Ergänzungsrede zur Zeitenwende-Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz. Es lohnt sich, den Ausschnitt aus dieser Rede noch einmal anzusehen, in dem Lindner sich von Antworten der Vergangenheit klar distanziert. Aktuell sind von Christian Lindner und seiner FDP allerdings gegenteilige Töne zu hören und auch die Unionsparteien zündeln am Atom herum. Könnten als vorübergehenden Ersatz für russisches Gas nicht auch die in Deutschland noch aktiven Atomkraftwerke länger betrieben werden? Eine ideologiefreie Diskussion dazu soll es geben, wird gefordert. Ohne Ideologie war die Diskussion um die friedliche Nutzung der Atomenergie in Deutschland noch nie. Es war pure technologieverliebte Ideologie, als die friedliche Nutzung der Kernspaltung vom CSU-Ideologen Franz Josef Strauß und anderen seit den 60er und 70er Jahren als zentrale Zukunftstechnologie in den Himmel gelobt wurde. Damals geschah dies noch unter allgemeiner Ausblendung der bis heute in diesem Zusammenhang ungelösten Fragen. Über Jahrzehnte war es Ideologie, die realen Gefahren, die von den Atomkraftwerken ausgingen, auszublenden und zu verharmlosen. Es war auch Ausfluss von Ideologie, friedlich demonstrierende und hartnäckige Sitzblockierer über Jahrzehnte mit Wasserwerfern von der Straße zu spritzen. Damit die Kritiker schließlich gesellschaftliches Gehör fanden, bedurfte es der Gründung der Partei Die Grünen und schwerer Unfälle. Insbesondere die Katastrophe von Fukushima wendete das Blatt, weil sie sich in Japan ereignete, einem Hightech-Land, von dem wir geglaubt hatten, dass man dort die scheinbar gezähmte, friedlich genutzte Bombe so gut beherrschen kann, wie wir es uns selbst zutrauten. Und ganz sicher war es auch immer dann eine Menge Ideologie und Verblendung im Spiel, wenn militante Aktivisten alle paar Monate die rechtlich begründeten und sachlich unvermeidlichen Transporte von Atommüll-Castor-Behältern mit Sabotageakten gegen Bahnstrecken aufhalten wollten. Rücksichtslos gefährdeten sie dabei Menschen und bürdeten tausenden Polizistinnen und Polizisten auf Kosten des Steuerzahlers unzumutbare Aufgaben zur Durchsetzung des Rechtes auf. Die Spaltung der Atome zur Stromgewinnung hat unsere Gesellschaft gespalten. Diejenigen, die bis heute ihre Nutzung fordern, bleiben noch immer ganz ideologiegetrieben jede Antwort schuldig auf die zentralen ethischen Fragen. Wie rechtfertigen wir den Einsatz einer Technologie, die nachweislich nicht krisenfest ist, nicht beherrschbar ist in Extremsituationen, die bei einer Naturkatastrophe oder einem Angriff im Krieg oder bei einem Terrorakt tausende Menschenleben vernichten kann? Und noch wichtiger, wer von uns kann über Jahrhunderte die Verantwortung für den tödlichen Müll übernehmen? Gesellschaftlicher Friede entsteht immer dann, wenn unter dem Druck der Realitäten allzu selbstsichere Überzeugungen in Frage gestellt werden müssen, und zwar von den Überzeugten selbst. So, wie es historisch gesehen eine CDU-geführte Bundesregierung sein musste, die unter dem Eindruck von Fukushima durch einen geordneten Verzicht auf die Atomenergie endlich eine gesellschaftliche Befriedung in dieser Frage herbeigeführt hat. All diejenigen, die jetzt an dieser Entscheidung zum Atomausstieg rütteln möchten, sie als falsch oder verfrüht bezeichnen, gefährden diesen mühsam erreichten inneren Frieden. Und das in einer unruhigen Zeit, in der wir nichts weniger benötigen als die Revitalisierung einer alten, gerade überwunden geglaubten gesellschaftlichen Spaltung. Es geht also nicht ideologiefrei darum, ob man die letzten drei Atomkraftwerke noch ein paar Monate länger laufen lassen kann. Es geht auch nicht darum, ob man auf anstehende Sicherheitschecks ein bisschen verzichten könnte oder ob man irgendwo auf der Welt ein paar Brennstäbe auftreibt. Das ist alles viel zu technisch gedacht. Deutschland würde seine hoch in multiplen Krisen beanspruchten Kräfte in einer Diskussion der Vergangenheit vergeuden. Es gab gute Gründe, den Ausstieg zu planen und zu vollziehen, und diese Gründe haben sich durch die von Russland herbeigebombte Veränderung der Energieweltlage um keinen Millimeter verändert. Und wie ist es dann mit der Kohle und der Klimakatastrophe? Die klimaschädliche Wirkung der zusätzlichen Kohleverbrennung ist unbestritten und kann keinen vernünftig denkenden Menschen gefallen. Aber wir haben Chancen. Wir könnten sie kompensieren oder an anderer Stelle einsparen, zum Beispiel durch ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen. Und das sollten wir auch tun, schnell und umfassend, aus eigener Verantwortung, im eigenen Interesse und im Interesse unserer Kinder und Enkel. Neue, zusätzlich ausgebrannte, tödlich giftig strahlende Brennstäbe aber können wir nicht kompensieren. Sie fallen zusätzlich an und erhöhen unsere Last für die Zukunft. Es ist schlimm genug, dass wir mit den Rückständen unserer noch bestehenden und schon abgeschalteten Atomkraftwerke der letzten 50 Jahre künftigen Generationen eine tödliche Last für mindestens 1 Million Jahre aufbürden. Das deutsche Gesetz zur Standortsuche für ein Atommüllendlager nennt diese Zahl als Kriterium für die geologische Eignung des gesuchten Atommüllplatzes. Deutschland sucht noch. Erinnern Sie sich an die Bilder von den Menschen auf der Berliner Mauer, an die staunenden Gesichter voller Tränen des Glücks, als eine unüberwindbar scheinende Grenze plötzlich gefallen war? Was wir da spürten, waren Freiheitsenergien. Sie treiben den Wandel an, nicht die Antworten der Vergangenheit. Und sie sind bis heute, auch im übertragenen Sinne, erneuerbar.